Marjorie Winifred Byrd war sich der Gefahr bewusst. Sie bat um Hilfe, die nicht gewährt wurde. Ein paar Tage später verstarb sie unerwartet. Auch wenn sie schon länger an allen möglichen Krankheiten gelitten hatte, viele sagten ihr nach, eine Hypochondrin zu sein, dass sie so plötzlich verstarb, war eine Tragödie. Nicht zuletzt für die zwei Personen, die ihr in den letzten Jahren am nächsten gestanden hatten. Ein Arzt und ein Prinz. Der Fall warf hohe Wellen, aber heute erinnert sich kaum jemand mehr an Marjorie Byrd. Sie hatte ein interessantes, aber auch tragisches Leben geführt, war kometenhaft aufgestiegen und schrecklich verstorben. Ihrer Geschichte gehen wir heute nach. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem True Crime Podcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin. Unsere Geschichte heute beginnt mit der Geburt von Marjorie, die 1897 als Tochter armer Eltern im US-amerikanischen Bundesstaat Missouri zur Welt kam. Sie entwickelte sich zu einer wahren Schönheit, groß und blond. Und so reiste sie nach New York, um beim Film Karriere zu machen. Angeblich vom Trottoir weg wurde sie für ein Varieté-Theater engagiert. Dort fiel die junge Tänzerin einem Millionär auf. Und so heiratete Marjorie schließlich Wallis C. Byrd, den Erben einer Öldynastie. Als stilsichere Frau an seiner Seite machte sie Furore. Sie zierte mehrmals die Seiten der Vogue und schaffte es mehrfach auf die Liste der bestangezogensten Frau der USA. Aber das Glück hielt leider nicht lange. 1941 stürzte das Privatflugzeug mit Marjories Mann an Bord ab und machte sie zur Witwe. Sein Tod hinterließ mächtige Spuren. Marjorie ließ sich wegen des Schocks über seinen Tod für viele Monate in eine Privatklinik einweisen. Mit einem großen Einkommen bzw. Erbe gesegnet, beschloss Marjorie Byrd, nach Europa zu gehen. Sie hatte angeblich ein Faible für die Monarchie und hoffte, dass sie selber in adligen Kreisen aufgenommen würde. Angeblich soll sie sich schon als Königin von Europa gesehen haben. Ihnen wird auffallen, dass ich auffallend häufig angeblich sage und sagen werde. Das hat mit der Quellenlage dieses Falles zu tun. Es gibt nur sehr weniges, das über den Fall veröffentlicht wurde. Ich stütze mich da hauptsächlich auf Zeitungs- oder Zeitschriftenartikel. In den 1960er Jahren war man Frauen gegenüber nicht besonders nett. Und ich hoffe, die manchmal doch gehässige Art der Berichterstattung hier etwas zu glätten. Damit Sie hören, womit wir uns herumschlagen. Das US-amerikanische Time Magazine beschrieb Marjorie so, Zitat in meiner Übersetzung. Das Opfer war Marjorie Winifred Byrd. Eine reiche, neurotische amerikanische Witwe, die hoffte, die USA würden eines Tages eine Monarchie werden. Sie würde dann die Königin sein. Winnie war die Lächerlichkeit in der Gesellschaft. Mit 51 verblasste ihre Schönheit. Sie war eine hoffnungslose Hypochondrierin, die sich von Spaghetti und Pflaumen ernährte. Sie stand am Morgen nicht gerne auf und schlief abends schlecht ein. Sie sagte, sie sei zu schwach, um sich zu waschen oder sich die Haare zu kämmen oder sich um ihre Haustiere zu kümmern. Zwei Rassenhunde, ein riesengroßes Käfig mit exotischen Vögeln und ein unendlich großes Aquarium mit genauso exotischen Fischen. So erledigten die Hunde ihr Geschäft in der Wohnung, die Vögel starben und der Boden des Aquariums war mit toten Fischen übersät. Zitat Ende. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs jedenfalls reiste Marjorie Byrd nach Europa, wo sie sich ihre Zeit in Paris und Lausanne einteilte. Sie machte die Bekanntschaft mit Nicolas Störzer. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Er war ein Prinz aus altem rumänischem, moldawischem Königsgeschlecht. Sie verliebte sich Hals über Kopf in ihn. Seine tragische Geschichte und sein Aussehen, das dem ihres verstorbenen Mannes so ähnlich war. Auf Warnungen, er sei ein Gigolo und außerdem homosexuell, hörte Marjorie nicht. Sie bezahlte ihn, damit er sie stets begleitete, mit $1,000 pro Monat. Angeblich soll sie sein Wappen und ihre Initialen auf ihre Handtaschen eingraviert haben. Und angeblich bezahlte sie ihm eine Boutique an der Pariser Rue Faubourg Saint-Honoré. Uns wundert es vermutlich nicht, dass dieses Geschäft nicht gut lief und rasch in Konkurs ging. Ein zweiter Mann war stets an ihrer Seite. Dr. Gérard Savoy, der 1958 gerufen wurde, als Marjorie Bird in Lausanne einen Nervenzusammenbruch hatte. Allerdings war der gute Doktor damals auf Bewährung, seine Approbation gerade suspendiert, weil er illegale Gelder bezogen hatte. Der Freiburger Gérard Savoy wurde in der Folge der zweite ständige Begleiter von Marjorie Bird für $1,500 pro Monat. Das Trio reiste in ganz Europa herum. Marjorie Bird bezahlte alles, aber selbst ihr ging langsam das Geld aus. Bei ihrem Tod lagen gerade noch $346 auf ihrem Konto. Sie soll angeblich immer mehr verfallen sein. Auch die Pillen, die sie beruhigten und die ihr regelmäßig von Dr. Savoy verschrieben wurden, halfen kaum mehr. Sie war eine starke Raucherin und ernährte sich angeblich von Spaghetti und gedörrten Pflaumen. Aber Marjorie Bird war trotz eines hohen Konsums an Barbituraten noch wach genug, dass sie wahrnahm, wie schlecht sie von den beiden Männern behandelt wurde. Sie hänselten sie, machten sie in Gesellschaft lächerlich. Bird entließ also Savoy, aber dieser hinterließ bei seinem Abgang Prinz Sturza große Mengen Medikamente, die dieser dann jederzeit und unkontrolliert an Marjorie Bird verabreichte. So begann sie selbst, um ihr Leben zu fürchten. Sie wandte sich an ihren Schweizer Bankier, der ihr bewaffnete Leibgarden stellen sollte. Der Bankier gab diese beunruhigende Information ans US-Konsulat weiter, aber dieses unternahm nichts. 10 Tage nach dieser Benachrichtigung war Marjorie Winifred Bird tot. Der Totenschein wurde von Dr. Savoy unterzeichnet. Er stellte eine verheerende Hirnblutung als Todesursache fest. Ihr Tod im Juli 1961 wäre als natürlich durchgegangen, trotz ihrer klar formulierten Befürchtungen. Eine Untersuchung gab es erst, als ihre US-amerikanischen Anwälte das Originaltestament nicht finden konnten oder ihre Juwelen, die auf $400,000 geschätzt wurden. Die Anwälte engagierten einen Schweizer Anwalt, die Sache zu untersuchen. Der entdeckte, dass die Juwelen von Nicolas Sturza verscherbelt worden waren. Ebenso wurden nun auch die medikamentösen Behandlungen durch Dr. Savoy genauer unter die Lupe genommen. Was da ans Licht kam, brachte die Behörden dazu, Savoy und Sturza zu verhaften. Marjories Körper wurde exhumiert und einer Autopsie unterzogen. Diese ergab, dass Marjorie Bird keineswegs an einem Hirnschlag gestorben war, sondern an einer massiven Drogenüberdosis. Diese hatte zum Atemstillstand geführt. Die Drogen waren Marjorie Bird von Dr. Savoy verabreicht worden. Es kam zum Prozess. Während dieses Prozesses traten die Angeklagten sehr selbstsicher auf. Der Rumäne Nicolas Sturza, 1913 geboren, wurde als Dekorateur bezeichnet, aber auch im Prozess trat er weiterhin als Prinz auf. Offenbar hörte er sich gerne reden. Wortreich berichtete er davon, wie er Marjorie Bird 1950 kennenlernte. Sie hatte ihm wohl auch bald einen Heiratsantrag gemacht, den er aber abgelehnt habe. Er habe dann als Privatsekretär, Manager und Freund an ihrer Seite gestanden. Gérard Savoy stammte aus dem Kanton Fribourg und war 1904 geboren worden. Er war geschieden und führte seit 1937 eine Praxis in Lausanne. So habe er im Juni 1958 Marjorie Bird kennengelernt. Er wurde in ihr Hotelzimmer in der waadtländischen Hauptstadt gerufen worden. Er berichtete, dass sie damals schon seit mindestens 9 Monaten sehr krank gewesen sei, weil sie eine enorme Anzahl Pillen verschiedenster Art konsumiert habe. Für sie habe er seine Praxis aufgegeben und ihr danach als Leibarzt gedient. Er habe seine Hauptaufgabe darin gesehen, ihren Tablettenkonsum zu reduzieren. Er ließ sogar Placebos herstellen und damit habe er sie entwöhnen können. Alle diese Aussagen stammten vom Arzt vor Gericht. Ob es sich wirklich so zugetragen hat, ist nicht sicher. Das wurde auch vom Gericht angemahnt. Der Gerichtspräsident stellte nach dieser Aussage die Frage, warum Gérard Savoy dann während und nach der angeblichen Entwöhnungskur bedeutende Mengen von verschiedenen Medikamenten bestellt habe. Er habe ja damals nur noch für Mrs. Bird gearbeitet. Wofür habe er diese dann gebraucht? Savoy erklärte, das sei nicht ungewöhnlich. Er habe immer einen großen Vorrat Medikamente haben müssen, da seine Patientin häufig reiste. Sie habe immer auch nach neuen Medikamenten verlangt. Da habe er sich ihrem Willen gebeugt. Savoy war sich auch nicht zu schade, ihren Fall als medizinisch sehr interessant zu finden. Er habe versucht herauszufinden, ob sie wirklich krank gewesen sei oder ob alles nur gespielt gewesen wäre. Er wies außerdem darauf hin, dass nur er ihr Medikament verabreicht habe und zeichnete ein Bild von sich als äußerst umsichtiger, fürsorglicher Heiler. Als er entlassen wurde, gab er Storza Anweisungen und eine große Menge Pillen, die er, Bird, jederzeit verabreichen konnte. Natürlich wurde sie daraufhin wieder süchtig. Das mahnte der Gerichtspräsident auch an. Wie konnte Savoy als vernünftiger Arzt einfach Pillen an einen Außenstehenden geben, der sie an eine süchtige bzw. anfällige Person weitergeben konnte? Es wäre doch absolut klar gewesen, dass Bird so langsam aber sicher vergiftet wurde. Das Abschieben der Schuld auf Störza duldete dieser nicht und widersprach energisch. So energisch offenbar, dass das Gericht ihn wegen seiner Wortwahl abmahnte. Die zwei Männer zeichneten ein schlechtes Bild vom Opfer. Sie bezeichneten sie als Goldhenne. Sie sei extravagant und launisch gewesen. Dazu habe sie sich sehr autoritär und kapriziös gezeigt, sprunghaft in ihren Entscheidungen. Hier griffen dann die Zivilkläger ein. Sie fragten nach, warum der Prinz denn 10 Jahre mit der Dame verbracht habe, wenn sie so unausstehlich gewesen sei. Eine Antwort ist in den Zeitungen nicht überliefert. Die Medien fanden es zusätzlich interessant, dass im Laufe des Prozesses auch die psychiatrischen Gutachten zur Sprache kamen. Es käme schließlich nicht so häufig vor, dass Psychiater einen Psychiater begutachteten. Denn Gérard Savoy war ja genau in diesem Feld ursprünglich tätig gewesen. Das Gutachten über ihn, das von 3 Fachärzten verfasst worden war, bescheinigte Savoy eine überdurchschnittliche Intelligenz. Allerdings wurde er auch als Bluffer und Aufschneider entlarvt. Und hier zitiere ich die Aussagen der Psychiater vor Gericht, kolportiert von der NZZ. Zitat: Er hatte das Bedürfnis, in Erscheinung zu treten. Andererseits war er anlehnungsbedürftig, was durch den frühen Tod seines Vaters erklärt werden kann. In ihren Schlussfolgerungen stellten die Experten fest, es bestehe beim Angeklagten eine neurotische Verdrängung, ausgeprägter Egozentrismus, eine krankhafte Angst, ein Misstrauen, das sich bis zur Paranoia steigern könne, sowie Mythomanie, Sucht zum Lügen. Es handle sich um einen Psychopathen, dessen Zurechnungsfähigkeit leicht vermindert sei. Auf die Frage des Präsidenten, ob Dr. Savoy simuliert haben könnte, erwiderten die Experten, es sei schwierig gewesen, seinen Gedanken auf den Grund zu kommen. Zitat Ende. Der Doktor wurde am 24.03.1964, also 3 Jahre nach dem Tod von Marjorie Byrd, wegen schwerer Körperverletzung mit Eventualvorsatz für schuldig erklärt. Er wurde zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt. Ihm konnte nicht nachgewiesen werden, dass der Tod Marjorie Byrds ein vorsätzlicher Mord war. In einer späteren Berufung wurde das Urteil überprüft. Das Gericht wog ab, ob die gestellten Anforderungen für Eventualvorsatz wirklich in Frage kamen. Dazu gehörte das Bewusstsein des Täters, eine Gefährdung zu schaffen und die Bereitschaft, die Folgen hinzunehmen. Das Berufungsgericht kam zum Schluss, dass der Arzt möglicherweise gewusst habe, dass die Medikamente, die er Marjorie Byrd eingab, gefährlich werden konnten. Aber man könne daraus nicht schließen, dass Gérard Savoy auch bereit gewesen sei, die tödlichen Folgen der Behandlung in Kauf zu nehmen. Und so beschloss das Appellationsgericht, den Arzt nur wegen fahrlässiger Tötung schuldig zu erklären. Seine Strafe wurde auf 5 Jahre Gefängnis reduziert. Nicolas Störzer, der sich übrigens als Nichtadliger entpuppte, was uns nicht weiter erstaunt, bekam 4 Jahre für den Diebstahl der Juwelen, die nach heutiger Kaufkraft wohl 2 Millionen Franken wert gewesen waren. Marjorie Byrd ging vergessen, obwohl sie einmal eine ganze glänzende Gesellschaft um sich gehabt hatte, die sie umschwärmte. Leider verlor sie ihren Weg und ging 2 Individuen auf dem Leib, die ihr Heilung und Trost versprachen und ihr das Leben raubten. Ich wünsche Ihnen 2 gute Wochen. Auf Wiederhören.